ARD.
Hallo, Anke Engelke.
Hallo, Christian Thees, guten Tag.
Ja, wir sind wieder da mit euren Mails, die ihr geschickt habt und euren Geschichten. Vielen, vielen Dank dafür. Und wir beginnen einfach mal mit Chantal Müller. Die hatte uns vor 5 Jahren mal die Geschichte erzählt vom Bodyguard der Prinzessin von Monaco in Baden-Baden. Und sie sagt, es gibt eine wunderbare, erwärmende Sport-Märchengeschichte in der Schweiz. Präziser gesagt, in meinem Kanton Freiburg. Ja, in Fribourg, in der Schweiz.
Ja.
Also pass mal auf die Geschichte. Seit 1939 gibt es den Eishockeyclub Fribourg-Gotteron. Gotteron ist ein kleines Flüsschen in der Unterstadt. Und dieser spielt seit 47 Jahren in der höchsten Schweizer Liga. Sie waren schon zigmal in den sogenannten Playoff-Finals. Ja, wer zuerst 4 Siege hat, gewinnt den Schweizer Meistertitel. Mhm. Aber noch nie gab es den Sieg, noch nie. Fribourg-Gotteron war bisher der ewige Verlierer. Ihr werdet nie Schweizer Meister, hieß es jahrzehntelang.
Ja.
Und da gibt es diesen einen Spieler, der heißt Julien Sprünger mit der Nummer 86. Das ist sein Geburtsjahr.
Okay.
Deswegen hat er die 86. Er hat immer für diesen Club gespielt. Als Bub, als Junior, als Profi. Und nach der 23. Saison letztes Jahr wollte er aufhören. Doch er hat noch eine Saison angehängt, noch ein letztes Mal versucht, diesen Pott zu holen. Noch ein einziges Mal. Und wir reden von, seit 47 Jahren spielen die dort oben in dieser Liga.
Ja.
So, die Saison ist relativ lange. Es gibt Viertelfinals gegen Ambri. Dieses wird im 7. Spiel entschieden. Halbfinale gegen Genf, da etwas schneller. Dann im Finale Davos, die dominierende Mannschaft der Saison. Spiel 1 in Davos, Fribourg gewinnt. Danach Ausgleich durch Davos, 2 Tage später. Der 3. Sieg geht wieder an Freiburg. Dann in Freiburg der 4. Sieg für Davos, 2-2. Mhm. Dann das 5. Spiel in Davos, Davos gewinnt. Ja, sie haben den Meisterpuck, wie es so heißt, Matchball. Mhm. Ja, den nennen es Meisterpuck wohl, finde ich ein toller Begriff. 6. Spiel in Freiburg, die Drachen, das ist die Freiburger Mannschaft, gewinnen dramatisch. Es steht 3-3 in dieser Serie, in dieser Best-of-Serie. Dann am 30. April, im alles entscheidenden, letzten 7. Spiel in Davos, beim großen Favoriten, in dem Stadion, in welchem er auch, Julien, das erste Spiel für Freiburg gespielt hatte, in der Verlängerung, unter einer Spannung, die kaum auszuhalten ist, landet der Puck von seinem Teamkollegen im Netz des gegnerischen Tores. Sie sind Meister.
No.
Alle Dämme brechen. Im letzten der allerletzten Momente kann er diesen Titel holen. Und alle freuen sich für ihn, wie auch der ganze Kanton. Heute am Samstag, schreibt sie, gab es eine 2,5 Kilometer lange Parade durch die Stadt Freiburg im Üechtland. Es waren geschätzt 80.000 Personen am Straßenrand. Das ist etwa jeder 4. Einwohner dieses Kantons.
Ja.
Bilder, sagt sie, unvergessen. Die Freude ist riesig. Und ich bin gespannt, wann diese Geschichte verfilmt wird. Viele Grüße aus Courgevaux. So heißt dieser Ort. Und dann habe ich nochmal dazu gelesen, dass Julien Sprünger wirklich mittlerweile eine Legende war, 40 Jahre lang, ganze Leben lang für diesen Jugendclub gespielt hat, Identifikationsfigur und doch auch jahrelang aber das Gesicht der Freiburger Erfolgslosigkeit.
Mhm.
Ja, das Gesicht eines Clubs, der zwar immer wieder oben mitspielt, aber nie gut genug für den Titel ist.
Mhm.
Und dass sein Wechsel in die NHL, die große Eishockey-Liga, drüben in den USA oder Kanada, wo ist die NHL?
National
oder beides
Hockey
sogar?
League.
Ja, genau.
Na, national ist ja dann... Kann nur eins von beiden sein. Das ist
genau,
ja nicht Nordamerika, oder?
Ja, die NHL ist aber dann, glaube ich, USA, aber Kanada. Egal, sorry, dass ich es nicht weiß. Ja, dass ein Wechsel in die NHL wegen einer Verletzung scheiterte, passt auch irgendwie ins Bild, schrieb diese Zeitung. Und und beim alles entscheidenden Tor von Lukas Weimark stand der Veteran nicht auf dem Eis. Da war also gerade auf der Bank. Mit dem Satz wird geendet: Das Gezeigte war ohnehin schon kitschig genug.
Mhm.
Also verstehst du, es war gut, dass der nicht auf der Bank war. Es wäre einfach zu viel gewesen, wenn er noch auf dem Eis gestanden hätte. Aber was für eine Geschichte.
Darf ich was nachreichen?
Ja, ja, NHL.
Die National Hockey League ist wirklich die Profiliga von ganz Nordamerika. Das heißt, es gibt insgesamt 32 Teams, davon sind 7 aus Kanada und 25 aus den USA.
Okay, so hatte ich es auch im Hinterkopf, aber
okay, hast du gut gemacht.
Waren wir nicht sicher.
Du, aber verstehe ich das richtig? Dieser Knallersieg, ja?
Ja.
Der war auswärts. Das musst du auch mal
das
hinkriegen.
Noch auswärts, ja.
Du musst mal hinkriegen. Habe ich neulich wieder gedacht, wenn du so ein Stadion gegen dich hast, oh weia, oh weia, oh weia.
Ja, manche motiviert das ja. Ne?
Also, ja?
Ja, so ein Stadion gegen dich,
ganz
das motiviert auch viele.
Ich hatte ja fast ein bisschen Zoff mit der Family, ne, als wir in New York waren und ein Basketballspiel geguckt haben. Mhm. Wenn der Gegner so ein Dingsbums kriegt, wie heißt das, wenn die so wie ein Elfmeter?
Ja, also Freiwürfe sind
wenn
das.
Die Freiwürfe.
Zwei Freiwürfe.
Pfeifst du dann?
Ich?
Du kannst nicht pfeifen. Rufst du Bu?
Nö.
Ich auch nicht. Ich finde das asozial.
Ich war einmal ich war jetzt drei Spiele in einer Woche bei der NBA in den USA, bei den Dallas Mavericks mit Nowitzki damals noch.
Ja.
Und ich fand es anstrengend, die Basketballspiele.
Ja, das ist ja ein ganz anderes Thema. Ich frage dich nur.
Ja, weil es keine Dynamiken gab. Es gab kein leise sein, kein laut sein, dann mal wieder anfeuern. Es war alles in einem durch, so zwei, drei Stunden. Und irgendwann denke ich mir, boah, es ist so. Es fehlt was. Es fehlt ein Auf und Ab. Ja, es fehlt dieser Wechsel aus Emotionen, die hochkochen und dann aber auch wieder sich beruhigen.
Mhm.
Ja, dass diese Emotionen, das, was du auf dem Spielfeld siehst, ein bisschen widerspiegeln und dadurch auch nochmal so erlebbarer machen. Aber wenn du die ganze Zeit brüllst, immer Defense, Defense, ich habe es auch schon mal erzählt, das ist mir ein bisschen auf die Nerven gegangen. Ich fand es einfach total anstrengend.
Sag mal, und bei einem Fußballspiel, wenn der Gegner einen Elfmeter kriegt, würdest du dann pfeifen und
berufen?
Nein,
nein.
Auch nicht, ne?
Nö, würde ich auch nicht machen.
Verstehe ich nicht.
Naja.
So hässlich, hässlich.
Ja, klar, wenn man weiß, dass man jemanden damit verunsichern kann. Ja, klar, aber ich kann schon mal nicht pfeifen, deswegen komme ich gar nicht in die Versuchung. Und Buh, warum sollte ich Buh rufen? Nee, das finde ich blöd. Wir sind hier immer noch beim Sport.
Ja.
Es ist ein Sport, es ist Zirkus, verstehst du?
Aber es ist ein Milliardengeschäft.
Ja, absolut.
Also das ist der Widerspruch, mit dem wir es hier zu tun haben. Soll Fun, 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 San, San, San sein und dann geht es ja um Milliarden.
Ja, das war mal, ne? Das war mal. Naja. So, Michelle Bert. Meine jüngste Tochter ist 8 Jahre alt und ihre Lehrerin hat ein schönes Ritual. Einmal pro Woche dürfen sich Kinder melden und davon erzählen, wie sie jemandem geholfen haben. Ich weiß jetzt allein schon, ich habe den ersten Satz gelesen und dachte nur, oh mein Gott, wie schön ist das denn? Es geht weiter. Das können auch Kleinigkeiten sein, wie zum Beispiel einen Stift verleihen an jemanden, der seinen vergessen hat. Für jede gute Tat gibt es einen Aufkleber für ein Bild, das gut sichtbar in der Klasse hängt. Wenn das Bild voll ist, bekommt die ganze Klasse eine kleine Überraschung.
Oh.
Ich finde das ganz wunderbar, schreibt sie von der Lehrerin, denn so bekommen die Kinder Aufmerksamkeit dafür, anderen etwas Gutes zu tun und sie erleben, wir sind alle in der Lage dazu, anderen zu helfen. Es fühlt sich gut an, das zu tun und ich kann ein Vorbild für andere sein. An einem Tag erzählte mir meine Tochter, dass sie sich gemeldet hat. Ich lobte sie und sagte, das war aber wirklich nett von dir. Ihre Antwort war, na klar Mama, ich bin doch immer in Hilfsbereitschaft. Der Satz ist so süß, ich bin doch immer in Hilfsbereitschaft.
Ja.
Da wurde mir richtig warm ums Herz. Das war etwas, was ich sofort mit den Lieblingen teilen wollte, schreibt Michelle.
Ich bin doch immer in
Hilfsbereitschaft.
Hat sie denn erzählt, welche Situation genau sie vor der Klasse
Nein, das weiß ich leider nicht, was das in dem Fall war. Das weiß ich leider nicht. Und dann schreibt Michelle noch weiter, ist eine kleine andere Geschichte, sagt sie noch ein bisschen länger, sagt sie, ihr habt ja viel über Konzerte, Ausstellungen, Vorstellungen gesprochen und wie ihr auch durch Deutschland oder sogar bis London reist. Ich wurde dabei etwas wehmütig, denn ich kann oder vielleicht auch will es mir in meiner Lebenssituation nicht leisten. Trotzdem habe ich euch immer gerne zugehört, sozusagen als Fenster in die kulturelle Welt und mir gewünscht, so etwas auch erleben zu dürfen. Diesen Januar, eine Woche vor meinem Geburtstag, sprach mich mein Vater an. Er hätte vor mir etwas zu schenken, aber sei unsicher, ob es das Richtige wäre. In den letzten Jahren war das immer mal wieder ein schwieriges Thema für uns, schreibt sie in Klammern. Er wolle mir eine gemeinsame Reise nach Hamburg zu einem Konzert in der Elbphilharmonie schenken. Normalerweise hätte ich gesagt, dass das viel zu teuer sei und die weite Anreise viel zu lange dauern würde und außerdem, wer kümmert sich dann um meine Mädchen? Ich sagte und fühlte aber nichts dergleichen, sondern war sofort voller Freude und Dankbarkeit, dass er mir diesen Traum erfüllen wollte. Wir suchten etwas aus, das eine Schnittmenge unserer Interessen war, Beethoven. Und ich war wochenlang voller Vorfreude, wie schon lange nicht mehr. Es war ein wundervoller Kurztrip mit einer Übernachtung. Die sehr lange Bahnfahrt haben mein Vater und ich mit Gesprächen und Kartenspielen verbracht. Yay. Die Magie der Elbphilharmonie und das fantastische Konzert waren ein Erlebnis, das ich nie vergessen werde. Mein Vater war glücklich, dass er für mein Glücksgefühl verantwortlich war. Wir hatten eine tolle Zeit miteinander und sind uns wieder näher gekommen. Ich bin ganz sicher, dass ich das euch und den Geschichten aller Lieblinge zu verdanken habe. Und das ist der beste Satz. Ich bin sicher, dass ich es euch und den Geschichten aller Lieblinge zu verdanken habe, in denen es oft um Dankbarkeit und die Freude, andere glücklich zu machen geht. So konnte ich dieses Geschenk annehmen und einfach genießen. Also vielen Dank dafür. Und falls ihr einen weiteren Tipp habt für ein schönes Konzert aus Deutschland, immer her damit. Könnte der Anfang einer schönen Tradition gewesen sein. Eure Michelle aus der schönen Eifel. Und ich habe in Grönemeyers Refrain von Bochum jahrelang abgekaut verstanden und seltsam gefunden.
Lustig.
Abgekaut.
Sehr gut. Du, aber guck mal, das hat sie gar nicht bewusst gesteuert, als der Vater sagte, sollen wir das machen? Sie war selber überrascht, dass sie nicht sofort gesagt hat, nee, zu teuer, zu aufwendig, nee. Ja. Sondern sie hat, irgendwas in ihr hat Ja gesagt.
Das haben die Lieblinge bewirkt, dass sie gesagt hat, nein, das kann ich annehmen und das ist toll, ja. Das ist eine Chance. Und
wow.
Ich weiß, das ist echt so schön. Okay, komm, wo wir bei Herbert sind. Es gab noch wieder einige Nachrichten zu missverständlichen Wörtern von Herbert. Und es ist wirklich auch es ist amüsant. Silke Grünwald zum Beispiel, zu diesem Thema verhörend. Also, kleine lustige Geschichte. Ich war mit meiner Familie, jetzt geht's allerdings nicht konkret um Herbert, bei einem Basketballspiel der Würzburg Baskets. Die Stimmung war super, die Fans skandierten ihre Fangesänge und wir stimmten irgendwann mit ein. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob ich davor etwas gegessen hatte, aber ich glaube, ich hatte Hunger. Denn irgendwann fragte ich meinen Mann irritiert, warum rufen die denn immer Ketchup und Zwiebeln? Er schaute mich mindestens genauso irritiert an, lachte laut heraus und sagte, sie rufen nicht Ketchup und Zwiebeln, sondern kämpfen und siegen. Kämpfen und siegen, sie mit Ketchup und Zwiebeln. Wie gesagt, ich glaube, ich hatte Hunger und hörte deshalb etwas anderes und skandierte das auch eine Weile lautstark mit. Ketchup und Zwiebeln. Liebe Grüße von Silke. So, dazu Claudia Ahrens. Sie sagt, ich höre beim Aufräumen die Folge vom Donnerstag mit Glück auf und Afrika und Apfelkorn und Eitelkeit, was die Menschen immer verstehen. Mein Sohn, 20 Jahre alt, krass, dass er Herbert kennt und hört, kommt vorbei, während sie diese Folge hört und sagt allen Ernstes, hä, was reden die? Der singt doch Atme Gras.
Atme Gras? So ein Kiffersong.
Nein. Atme Gras. Ist das wie Afrika, Apfelkorn, Atme Gras. Und er hat gedacht, Atme Gras. Also jetzt auch ganz im Ernst.
Ist das lustig.
Atme Gras. Und ich bin so froh, dass ich nicht der Einzige bin, der das verstanden hat. Und ich glaube, wir reden von einer Live-Version von diesem Song, die oft gespielt wird.
Ja, das ist
da
eine
ist
These,
es ein bisschen
ne?
missverständlicher als die Studioaufnahme, wo es irgendwie so eindeutig erscheint, was er da wirklich singt. Alex K., ich möchte ja die Diskussion rund um Glück auf und Afrika nicht über Gebühr strapazieren, will aber noch ergänzen, dass es in Südafrika mal eine Stadt namens Bochum gab. Inzwischen wurde sie umbenannt. So, und dann haben wir noch Maria Berger. Das gibt es doch nicht. Jetzt höre ich gerade die Folge, es geht um den Text und denke nur, krass, wie viele Menschen wohl noch nie die Zeile Glück auf mitgrölen konnten, da sie das immer falsch verstanden haben. Da sagt sie, krass, nur um dann eine Folge später festzustellen, dass ich mein Leben lang das, was soll das, falsch verstanden habe. Ich dachte, es heißt immer zu einer wilden Drogennacht. Hätte ich vielleicht nichts gesagt, ja. Und es ist ja zu einer betrogenen
zu
Nacht.
Zu einer betrogenen Nacht.
Genau, und sie hat immer gedacht, das heißt zu einer wilden Drogennacht, hätte ich nichts gesagt. Ja, mit fassungslosen Grüßen, euer Liebling Maria aus Bremen. Witzig, ne?
Ja.
Witzig ist gut.
Witzig ist gut.
Witzig ist gut. So, jetzt noch das ist auch süß, von Viola Sielemann aus Lemgo. Kleine Herzensgeschichte. Unsere ältere Tochter Jonna, 4 Jahre alt, liegt uns schon seit Jahren in den Ohren, dass sie endlich ein Geschwisterchen, Zitat, am liebsten 100, haben möchte. Unter anderem aufgrund meiner chronisch entzündlichen Darmerkrankung und den Medikamenten, die ich deshalb nehmen muss, sind wir besonders dankbar, dass ich schließlich zum zweiten Mal schwanger wurde. Unsere Große hat die Schwangerschaft sehr bewusst wahrgenommen und war voller Vorfreude. Schließlich habe ich die kleine Lotta dann am 31.10.25 geboren. Als Jonna dann endlich zu Besuch ins Krankenhaus durfte, um ihre kleine Schwester kennenzulernen, strahlten ihre Augen wie noch nie zuvor. Sie stieg zu uns aufs Bett und begrüßte das Baby ganz selbstverständlich mit den Worten: "Hallo Lotta, ich bin deine große Schwester. Wie gut, dass du mich hast." Es ist so schön. Wie gut, dass du mich hast. In diesen Worten lag so viel Liebe und Selbstverständnis, dass es mich tief berührte. Mein Mann und ich schmunzeln noch heute darüber. Vielen Dank für den Podcast und den Raum, den ihr damit so vielen Menschen gibt, um Lebensgeschichten zu teilen. So wunderbar ermutigend, immer wieder. Viola Sielemann, Schulsozialarbeiterin in Elternzeit gerade hier aus Lemgo. Herrlich. So. Ah ja, jetzt kommt noch was ganz Witziges. Moritz Rauch hat uns geschrieben. Ich höre seit einiger Zeit den Podcast und jetzt habe ich auch meine Lieblingserinnerung, die ich schicken möchte. Letzten Sommer war ich zusammen mit meinem Freund 3 Wochen in Japan unterwegs. Wir sind viel herumgereist, was dort dank des unglaublich zuverlässigen und schnellen ÖPNV-Netzes wirklich ganz entspannt möglich ist. Unsere Route ging von Tokio in die ländlichere Region rund um den Mount Fuji, dann weiter nach Osaka, Kyoto, Hiroshima und am Ende wieder zurück nach Tokio. Ich glaube, Hiroshima habe ich, glaube ich, falsch ausgesprochen. Ich glaube, die Japaner sprechen das ganz anders aus.
Ja.
Hiroshima oder Hiroshima?
Also ich weiß,
habe ich neulich mal festgestellt.
Mir hat ein japanisch sprechender Mensch gesagt, es heißt Fukushima.
Das war ein Ding. Fukushima. Das meinte ich, glaube ich. Fukushima. Dann ist vielleicht Hiroshima. Okay. Auf jeden Fall dann am Ende wieder zurück nach Tokio. Es war eine unglaublich bereichernde Reise. Mhm. Ungefähr in der Mitte unserer Zeit waren wir gerade in Kyoto angekommen, hatten unser Gepäck im Hotel abgestellt und wollten erst einmal einen Kaffee trinken. Wir fanden einen kleinen, gemütlichen Laden, bestellten etwas und setzten uns an einen langen Tisch. Kyoto, irgendwo draußen da. Kurz darauf kam eine Gruppe von 4 oder 5 jungen Männern herein. Relativ schnell wurde klar, dass sie Deutsch sprachen. Das ist auf Reisen ja manchmal eine nette Überraschung, manchmal aber auch eher, naja. Die Gruppe setzte sich zu uns an den Tisch, weil dort die einzigen freien Plätze waren. Mhm. Und dann sprach mich der Mann neben mir an: "Hey, ihr kommt auch aus Deutschland?" Ich dachte mir schon, das wird jetzt wieder so ein klassischer Touristen-Smalltalk und antwortete freundlich. Doch dann fragte er plötzlich: "Kann es sein, dass du aus Kaufbeuren kommst?" Und da war ich dann wirklich überrascht. Ich komme tatsächlich aus Kaufbeuren. Ich bin dort aufgewachsen und zur Schule gegangen. Kleine Stadt, wirklich kleine Stadt im Ostallgäu in Bayern. Er hatte mich wohl erkannt, ich ihn in dem Moment aber überhaupt nicht. Wir kamen ins Gespräch und stellten fest, dass wir in derselben Jahrgangsstufe auf dem gleichen Gymnasium waren. Wir hatten sogar denselben Kurs, Theater und Film. Und 6 Jahre später, am anderen Ende der Welt, in einem kleinen Café in Kyoto, diese Begegnung, die mich irgendwie nicht mehr losgelassen hat. Seitdem denke ich oft darüber nach, wie häufig man Menschen aus dem eigenen Leben ganz nahe ist, ohne es überhaupt zu merken. Vielleicht nur ein Abteil im Zug entfernt oder eine Straßenbahn früher. Mhm. Liebe Grüße von Moritz aus Paderborn. Er ist dort Schauspieler am Theater in Paderborn.
Ah, okay.
Das ist Moritz.
Aber genau diese Überlegung hat Basti und mich dazu gebracht, perfekt verpasst uns auszudenken.
Ja,
wie oft ist man nah beieinander und weiß es nicht? Und wird es vielleicht nie erfahren oder erfährt es irgendwann und kann es nicht fassen.
Oder?
Ja, das ist schon irre.
So, dazu fiel mir etwas ein, was mein Freund Martin Wacker aus Karlsruhe, mir erzählt hat mal. Und dann habe ich ihn gebeten vorhin: "Martin, diese kleine eine Geschichte, wenn du Bock hast, erzähl sie mir doch ganz kurz, sprich sie uns mal drauf, dann hören wir uns mit den Lieblingen diese Geschichte zusammen mal an." Ja. Hast du Bock?
Ja, habe ich Bock. Ja, hab ich.
Okay, also das ist der Martin. Der hat mir folgende Geschichte erschickt, ist knapp also 2-3 Minuten lang. Okay.
So, jetzt sitze ich in der Morgensonne, habe einen Tee und ich glaube, die Stimme funktioniert.
Okay, ist ja früh.
Hallo Chrissy. Oh, hallo Anke. Ich war, wie immer, wie stets im Januar, Februar, für eine Woche in Indien und bin regelmäßig da in Mumbai. Immerhin 22 Millionen, eine riesige Stadt, eine der größten Städte der Welt. Naja, und ich wanderte mit einem guten Freund entlang am Prince of Wales Museum. Da gibt es so eine Open-Air-Kunstgalerie, ganz schön, wo junge Künstler ihre Kunst zeigen und die kannst du dann so auf der Straße sozusagen kaufen. Das ist immer eine tolle Atmosphäre. Und haben uns dann auf Deutsch, mein Freund und ich, über ein Kunstwerk unterhalten. Und dann kamen drei junge Inder zu uns und eine junge Inderin sprach uns an in wirklich fantastischem Deutsch. Guten Tag, ich höre Sie sprechen Deutsch. Können wir mit Ihnen Deutsch reden? Dann haben wir gesagt, ja, selbstverständlich, ganz toll. Und dann hat sich herausgestellt, dass die drei jungen Inder an der benachbarten am Goethe-Institut ihren Deutschkurs machen. Und sie hatten noch nie dieses Deutsch mit Deutschen gesprochen. Also wir waren die ersten Deutschen. Und es war wunderschön. Die waren unglaublich freundlich und offen, wie ich generell die Menschen in Indien immer als sehr offen und freundlich empfinde. Und dann fragten natürlich die jungen Inder oder eine junge Inderin, wo kommen Sie denn her aus Deutschland? Und Chris, jetzt kennst du das ja, so ein bisschen du mal mit Baden-Baden hast du es einfacher. Wir so in Karlsruhe sagen auch gerne mal, ja, wir kommen so aus der Nähe vom Schwarzwald, Black Forest, das kennt da eigentlich jeder. Und sagt sie, ah, kennen Sie Karlsruhe? Da ist uns ein wenig das Gesicht abgestürzt. Da sagt sie, ja, wir kennen Karlsruhe. Wir sind aus Karlsruhe. Ja, diese junge Inderin hat uns konkret nach der schönen kleinen Stadt gefragt, in der wir leben. Und der Grund war, sie machte ihren Bachelor am IIT an der Universität in Mumbai und wollte ihren Master machen am KIT in Karlsruhe, weil dort das beste Institut für Wasseringenieure ist. Und dann haben wir uns darüber unterhalten und so intensiv unterhalten, dass ich gesagt habe, also wenn Sie in Karlsruhe studieren wollen, dann bleiben wir in Kontakt. Und ein sehr guter Freund von mir hat dort studiert, hat dann mit ihr tatsächlich ein Ferncoaching gemacht. Und ja, sie ist jetzt in Karlsruhe. Nein. Studiert hier. Und liebe Grüße aus der Sonne.
Dankeschön, Martin. Ach, also, und wir reden wirklich von einer Stadt, in der es 22 Millionen Menschen gibt. Das können Sie sich gar nicht vorstellen.
Kennen Sie Karlsruhe? Ich möchte hier studieren.
Ja, und du doch irgendwie, naja, wir sind da so in die Nähe Schwarzwald, das kennt man vielleicht im Ausland. Ja. Kennen Sie Karlsruhe? Ja. Also in diesem Augenblick, weißt du, ich meine, wir haben durch die beiden anderen Geschichten waren wir schon so ein bisschen vorbereitet, dass jetzt sowas passieren würde. Ja. Aber wenn man sich mal in Martins Situation versetzt und die fragt plötzlich nach Karlsruhe.
Das ist super, ne?
Ist echt ein wunderschöner Augenblick.
Ganz toll.
Toll. Der Martin. So.
Warum spricht der Martin so, was macht er beruflich?
Ja, Martin ist Martin ist zunächst mal auch der Stadionsprecher des Karlsruher SC.
Denn der weiß genau, wie er betont und wie er spricht.
Ja, Martin ist auch Schauspieler und spielt ab und zu mal am Sandkorn-Theater in Karlsruhe. Ja.
Also man kann ihm so gut folgen, weißt du?
Ja, ansonsten organisiert er das Fest in Karlsruhe, dieses Riesenfestival, das es einmal im Jahr gibt. Da ist Martin auch so der Chef und sowas. Also den kennt auch in Karlsruhe jeder.
Aber er fährt im Januar, Februar immer für einige Zeit nach Indien. Das ist sein Ding?
Geschäftlich ist es. Da geht es um wirtschaftliche Zusammenarbeit und er ist da Teil eines Teams und er arbeitet für die Stadt Karlsruhe und im Marketing und so.
Ja. Okay.
Ja, also wirklich ganz schön. Eine tolle Geschichte. Als er mir die damals erzählt hat, dann fand ich die auch einfach so rührend und so unglaublich schön. Und so. Ja, was haben wir denn noch hier? So, das haben wir gehabt. Ach, so zu Herbert ist noch eine kleine Geschichte von Jens Trautmann. Jens ist der, der uns diese ganzen Herbert-Becher geschenkt hat und deine kritischen Töne wohl gespürt hat, als du gesagt hast, du hast genug Herbert-Becher jetzt.
Nein, ja, ich bin dankbar. Ich bin ja dankbar. Oh Gott, hat er das missverstanden? Shit. Nein, ich bin einfach glücklich, dass ich die habe.
Ja, hat ja mit uns ein paar seiner Becher und der hat ja wirklich jahrelang gesammelt.
So
hat er
lieb,
geteilt.
Ja.
Und ich hab ein, zwei, du hast auch ein, zwei.
Ja.
Also danke dafür nochmal, Jens. So, Geschichte, sagt er, bei der ich mich schon bei dem Gedanken daran in Grund und Boden schäme. Am 30. September hat Herbert ein ganz intimes Konzert im Festspielhaus Baden-Baden gespielt, für das ich irgendwie an ein Ticket gekommen bin. Dieses Konzert hieß Hautnah und wurde vom SWR organisiert. Ne? SWR 3 Hautnah-Konzert war das ja damals. Das Publikum und die Band waren bei dem Konzert alle auf der Bühne des Festspielhauses. Das Publikum, ein wenig mehr als 200 Menschen, also wir reden ja von wirklich Mini-Mini-Konzert, stand im hinteren Bereich der Bühne und blickte auf den Zuschauerraum mit seinen beeindruckenden Leuchter. Die Band spielte im vorderen Bereich der Bühne, vielleicht 5 Meter von uns. Meine Freunde und ich standen natürlich in der ersten Reihe.
Ja.
Also Jens ist ja wirklich ein Fan-Fan. Mhm. Nun zu meinem Fauxpas, den ich mein Leben lang nicht mehr vergessen werde. Bei Mensch.
Ja.
Nimmt Herbert sein Mikro und geht Richtung Publikum.
Na.
Bei der Textstelle Wolkenlos und Ozeanblau hält er doch tatsächlich mir das Mikro an den Mund, damit ich mitsinge.
Nein.
Ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, ob ich das immer so verstanden habe. Im Nachhinein frage ich mich aber, wie man auf eine so blöde Verwechslung kommen kann. Aber ich habe doch tatsächlich Ozeanlaut gesungen.
Oh shit.
Statt Ozeanblau, Ozeanlaut. Zum Glück war das alles sehr schnell vorbei und das hat auch nur eine Freundin mitbekommen, die neben mir stand.
Ganz ehrlich, da können wir aber Jens wirklich entlasten. Wenn das nur die Freundin, Jens, ohne Witz, das ist doch nicht schlimm. Das hat Herbert nicht mitgekriegt, das Publikum nicht.
Nein, und
es
vor
war
allem
eine schöne Stimmung, nur du weißt es und die Freundin.
Und es ist noch grünemeieriger, die Sprache.
Ja.
Und eigentlich noch besser als Ozeanblau ist Ozeanlaut.
Eine gute Alternative.
Mega. Also von daher, Ozeanlaut. Geil wäre jetzt, wenn der Herbert mal wirklich Ozeanlaut singen würde. Weil er das jetzt gehört hat oder irgendjemand ihm das sagt und er singt wirklich mal Ozeanlaut.
Denn ich hatte sowas, dass manchmal im Original etwas schon toll ist, aber dann jemand das anders interpretiert. Ich habe jetzt viel Promo gemacht mit Bastian für Glenkill, ne, für diesen Schafskrimi, für den Film. Der startet ja jetzt die Woche. So, und da wurden wir in Interviews immer wieder gefragt.
Heute ist er gelaufen, heute am Donnerstag.
Stimmt, das ist ja
heute
Donnerstag, Kinotag, 14. Ja. So, dann wurden wir gefragt, erkennt man euch oder war es euch wichtig, dass man euch erkennt? Und wir sagen natürlich, ganz pflichtgemäß, nein, natürlich nicht. Wir verbeugen uns ja vor den Originalstimmen. In meinem Fall Julia Louis-Dreyfus und im Fall von Bastian Chris O'Dowd. Die haben die Schafe im Original gesprochen, in Englisch, und wir haben dann das auf Deutsch synchronisiert. Und irgendwann sagte dann Bastian, in einem der vielen, vielen Interviews sagte er, na ja, aber es gibt ja auch, das sollte man jetzt nicht einfach verdammen, das kann ja auch gut gehen. Otto zum Beispiel hat in Ice Age den kleinen Sid ja mit Wasser im Zahn gesprochen. Der spricht ja so, ne? Ja, er hat ja so eine ganz hohe Stimme und macht irgendwie so und nuschelt und zischt so ein bisschen. Und das haben die wohl in Amerika dann so gut gefunden, die haben das gehört und haben gesagt, das ist super und haben dann, das kann ich jetzt nicht nachprüfen, weil ich mich bei dem Film nicht auskenne oder bei der Reihe, bei dem Franchise nicht auskenne. Aber dann wurde wohl auch der englischen Stimme gesagt, kannst du ruhig auch machen. Kannst ruhig auch so ein bisschen verrückter klingen. Ich weiß jetzt nicht, wie konkret das war, ob es auch hieß, mach auch mit Wasser im Zahn. Aber da kannst du mal sehen. Herbert könnte jetzt Ozeanlaut auch übernehmen. Das Original kann jetzt sich verbeugen und sagen, warum nicht? Kann man ja mal modifizieren.
Ja, wobei Ozeanblau auch schön ist. Es klingt schon auch sehr schön.
Vor allen Dingen,
Ozeanblau.
Und der Song, vergiss nicht, also da geht's ja wolkenlos und Ozeanblau. Ich meine, dieses Bild, das erzählt ja was. Wolkenlos und Ozeanblau, das ist ein Bild der Perfektion. Und Ozeanlaut wäre zu unruhig.
Nein, das passt jetzt auch nicht so richtig.
Ja. Komm, wir nehmen das zurück.
Ja, wir nehmen das zurück dann. Kann er vielleicht irgendwo anders mal einbauen. So, dann lieben Gruß von der ostfriesischen Nordseeküste von Christian Ludwig. Beim Hören des heutigen Podcasts und der Erklärung der Begriffe musste ich bei Code Brown kurz lachen. Das waren diese Codes, die in Krankenhäusern durchgegeben werden, um zu sagen, ohne dass jemand anders es mitkriegt von außen, was gerade Sache ist, wie groß der Notfall ist.
Yeah.
Er sagt, Code Brown, kenne ich als Begriff aus der Formel 1 Übertragung.
What?
Und da hat er mir einen Link mitgeschickt. Ein Code Brown in der Formel 1 ist ein humoristischer Begriff für einen Schreckmoment, bei dem ein Fahrer knapp einem Unfall entgeht und sich sprichwörtlich fast in die Hose gemacht hätte.
Nein.
Ja, bekannt wurde er durch Nico Hülkenberg, der 2023 in Australien nur knapp dem gecrashten Wagen von Alex Albon ausweichen konnte. Und da hat er das wohl als Code Brown bezeichnet.
Also in der Medizin ist es ein groß angelegter Notfall, Eskalation. Hab ja alles mitgeschrieben.
Er hat alles mitgeschrieben, ja.
Code Brown, groß angelegter Notfall, Eskalation.
Mhm. Ja.
Ja, Code Brown, natürlich assoziiert man damit erstmal eine vollgekackte Hose, ist doch klar.
Ja, und wo wir schon hier bei Toilette sind, du hast dich ja so gefreut über Florian Silbereisens örtliche Wasserspiele.
Ja, hab ich. Wasserspiele.
Genau, so wie auch Sigrid Hess, ja, die zu dieser Frage auch noch was beizutragen, wie man denn so schön auf Toilette gehen bezeichnen kann.
Ja.
Örtliche Wasserspiele. Sie zum Hintergrund, ich arbeite als Trainerin mit Erwachsenen. Bei meinen Seminaren ist es natürlich wichtig. Meine Formulierung, wer braucht eine Biopause?
Biopause?
Ja. Fenster auf, Knie und Rücken strecken, Kaffee holen, Kaffee wegbringen. Also das ist alles in eins. Wer braucht eine Biopause? Fenster auf, Knie und Rücken strecken, Kaffee holen, Kaffee wegbringen. Auch für Schmünzler sorgt, mal eben in die Keramikabteilung verschwinden.
Keramikabteilung
verschwinden. Ja, ist natürlich auch ganz süß. So. Und dann haben wir noch von Stefan aus Hückelhofen. Ich bin seit 2 Jahren ein Liebling und verpasse keine Folge. Eure Geschichten und die der Lieblinge haben mir oft in Zeiten seelisch schwerer See als hörbehindertem Grundschullehrer geholfen. Vielen Dank dafür. Letzten Donnerstag habt ihr unter anderem über Proteste bei Konzerten und Theateraufführungen gesprochen. Dazu habe ich auch eine Geschichte. Wir waren am 5.11.25 in der Kölner Philharmonie beim Konzert des Israel Philharmonic Orchestras unter der Leitung von Lahav Shani. Aufgrund des Krieges in Palästina gab es schon vor der Philharmonie Demonstrationen einer Pro-Palästina-Gruppe und einer kleineren Gruppe einer jüdischen Gemeinde in Köln. Das erste und bisher letzte Mal sah man Polizisten in Uniform in der Philharmonie und auffällig unauffällige Herren in schwarzen Anzügen im Saal. Man rechnete wohl schon mit Störungen des Konzerts. Und so kam es dann auch. Am Ende des ersten Teils sprang ein junger Mann auf und rief laut und wiederholt: Schämt euch, schämt euch. Immerhin hatte er gewartet, bis das erste Stück zu Ende war und hatte somit den eigentlichen Musikgenuss nicht gestört. Der junge Mann wurde sehr schnell von den unauffälligen Herren in Schwarz aus dem Saal geführt. Und nun kam der typisch kölsche Moment. Ein Mann im Publikum rief laut und vornehmlich in bester kölscher Mundart: Mach da sofort, Küst, du hast hier nichts zu söcke. Wenn ich das richtig ausgesprochen habe.
Ja.
Dieser spontane Zwischenruf nahm der etwas beklemmenden Szene die Schärfe und führte zu Gelächter im Saal. Ich dachte mir nur, typisch Kölsch. Statt sich aufzuregen, macht man lieber einen Witz und entschärft so die Situation. Euer Stefan aus Hückelhofen im Kreis Heinsberg. Mach da sofort, Küst.
Das der Fortküss, glaube ich. Und
Fortküss. Er hat mit T geschrieben.
Ich kann kein Kölsch, ich darf gar nichts sagen.
Du hast hier nix zu Söcke. Oder Söke, ne? Söke, dann wahrscheinlich ein langes Ö.
Suchen, Söke, weiß ich nicht.
Du hast hier nix zu Söke.
Aber hast du gut vorgelesen, super.
Danke, bin selber überrascht, dass es ganz gut geklappt hat. So. Nee, ohne Witz jetzt. Jo, alles klar. Das soll es für heute gewesen sein. Dann hören wir uns alle am kommenden Montag wieder. Dann gibt es auch wieder neue Geschichten und was auch immer wir erlebt oder gehört oder gesehen haben. Und mehr Lieblingsgeschichten. Dann selbstverständlich Donnerstag in einer Woche. Bitte schreibt uns, wie war der Tag, Liebling, @gmail.com.
Bis dann, Ketchup.
Bis dann, Zwiebeln.